请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 14. Januar 2025 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Diesmal geht es unter anderem um die Ernennung von Jens Liebermann zum neuen Geschäftsführer von BASF Taiwan und um taiwanische Unternehmen auf der CES 2025. Anschließend Schlagzeilen der Woche mit Xiu Bihui und mir Ilon Huang. Ende Dezember hat die Staatsanwaltschaft gegen Ke Wen-je, den früheren Bürgermeister von Taipeh und Vorsitzenden der Taiwan Volkspartei, sowie drei weiteren Personen Anklage erhoben. Es geht um Bestechung und Veruntreuung von Geldern. In Schlagzeilen der Woche sprechen Xiu Bihui und ich über die Details der Anklage, wie die Reaktionen auf die Anklage aussehen und welche Folge dieser Fall für die Taiwan Volkspartei und Taiwans Demokratie haben können. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Außenminister nimmt an der Amtsanführung des palauischen Präsidenten teil. Präsident Lai verleiht dem ehemaligen litauischen Außenminister eine Medaille. Und Premierminister bekräftigt Unterstützung für Landwirte und nachhaltige Landwirtschaft. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenminister Lin Jialong wird am Mittwoch nach Palau reisen, um am Donnerstag an der Amtseinführung des Präsidenten von Palau teilzunehmen. Er wird dabei auch von einer Delegation von taiwanischen Wirtschaftsführern begleitet, um Investitionsmöglichkeiten in Palau zu erkunden. Anfang November letzten Jahres wurde Surangal Whips als Präsident von Palau für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. Im Namen von Präsident Lai wird die Delegation Palau herzliche Glückwünsche übermitteln und Möglichkeiten zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern erörtern. Der Generaldirektor der Abteilung für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten des Außenministeriums, Peter Lahn, wies darauf hin, dass der Besuch Taiwans industrielle Stärken mit seiner umfassenden diplomatischen Strategie zur Förderung des Projekts Diplomatic Allies Prosperity in Palau in Einklang bringe. Er betonte, dass diese Zusammenarbeit dazu beitragen werde, die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Palaus zu stärken und gleichzeitig Demokratie, Frieden und Wohlstand in der asiatisch-pazifischen Region zu fördern. Präsident Lai Ching-te hat am Dienstag dem ehemaligen litauischen Außenminister Gabrielius Landsbergis in Anerkennung seines Beitrags zur Förderung der Beziehungen zwischen Taiwan und Litauen eine Präsidentenmedaille verliehen. Landsbergis, der sich derzeit zu seinem ersten Besuch in Taiwan aufhält, wurde von Lai im Präsidialamt mit dem Orden des Brillantsterns mit besonderem Großkreuz ausgezeichnet. Wir erkennen seine herausragenden Beiträge während seiner Zeit als Außenminister Litauens an. Im Namen des taiwanischen Volkes danke ich ihm für die Schlüsselrolle, die er bei der Vertiefung der taiwanisch-litauischen Beziehungen gespielt hat, sagte Lai bei der Verleihungszeremonie. Der Präsident erinnerte daran, dass Litauen während der Covid-19-Pandemie dank der Bemühungen von Landsbergis das erste europäische Land war, das Impfstoffe an Taiwan gespendet hat. Damals bemerkte Landsbergis, freiheitsliebende Menschen sollten aufeinander aufpassen. Diese Aussage habe bei vielen Taiwanern einen tiefen Eindruck hinterlassen, sagte Lai und fügte hinzu, dass diese Freundlichkeit nie vergessen werden würde. Mit Landsbergis tatkräftiger Unterstützung richteten Taiwan und Litauen jeweils ein Repräsentanzbüro ein, so Lai. Darüber hinaus war unsere Repräsentanz in Litauen die erste in Europa, die das Wort Taiwanese in ihrem Namen trug, sagte er und wies darauf hin, dass die bilaterale Zusammenarbeit in Bereichen wie Halbleiter, Lasertechnologie, Finanzen und Medizin zu fruchtbaren Ergebnissen geführt habe. Während der Veranstaltung sagte Landsbergis, er fühle sich durch die Auszeichnung zutiefst gedemütigt und wies darauf hin, dass viele Menschen, die damals mit ihm zusammenarbeiteten, den Nutzen und Unterstützung der Demokratie in Taiwan und seiner Bevölkerung erkannt hätten. Die Litauer schätzten Freiheit, Demokratie, Unabhängigkeit und Souveränität und seien der Meinung, dass dies die wichtigsten Verbindungselemente zwischen Litauen und Taiwan seien. Nach Ansicht von Premierminister Chou Rong-tai sei Taiwan auf dem Weg zu einer gesünderen Ernährung und sollte mehr Reis essen. Bei einer Preisverleihung am Dienstag sagte Chou, dass die durchschnittliche Person in Taiwan heute nur noch 43 Kilogramm Reis pro Jahr esse, weniger als die Hälfte der 96 Kilogramm, die vor 30 Jahren verbraucht wurden. Er sagte, dass der Verzehr von mehr Reis dazu beitrage, die lokalen Landwirte zu unterstützen und eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten. Das Landwirtschaftsministerium veranstaltete seine erste Preisverleihung für herausragende Beiträge zur Lebensmittel- und Landwirtschaftsausbildung. Joe sagte, die Regierung wolle die Landwirte unterstützen, indem sie die Reichsbeschaffungspolitik verbessere, um den Bedürfnissen der Landwirte und den Erwartungen der Gesetzgeber gerecht zu werden. Dies trage dazu bei, dass die Landwirte eine nachhaltige Existenzgrundlage hätten und in der Gesellschaft mehr respektiert würden. Joe sagte, Taiwans Agrarindustrie, die nur 1,5% des taiwanischen Bruttoinlandsprodukts ausmache, sei zwar klein, aber wichtig. Er räumte ein, dass der weltweite Wettbewerb um Nahrungsmittelressourcen zunehme und lobte Taiwans Einsatz von intelligenten und präzisen Anbaumethoden, um die begrenzten Flächen optimal zu nutzen. Taiwan hat ein Büro in Palo Alto in den Vereinigten Staaten eröffnet, um taiwanischen Tech-Startups zu helfen, weltweit bekannter zu werden, wie der Nationale Entwicklungsrat Taiwans mitteilte. Das Startup Island Taiwan Silicon Valley Hub konzentriere sich auf die Unterstützung von Startups und Innovatoren durch professionelle Beratung, Coworking Spaces und Community-Plattformen, heißt es auf der offiziellen Webseite. Das Büro ist das zweite Startup-Hub in Übersee, das vom Nationalen Entwicklungsrat eingerichtet wurde, nachdem im September 2024 ein ähnlicher Standort in Tokio eröffnet worden war. Bei der Eröffnung sagte der Minister des Nationalen Entwicklungsrates, Liu Qingjin, dass das Zentrum Taiwans Stärken in den Bereichen Halbleiter und künstliche Intelligenz präsentieren und gleichzeitig taiwanische Startups mit globalen Möglichkeiten in Kontakt bringen werde. Neben der Förderung von mehr als 100 Startups in diesem Jahr ziele das Zentrum auch darauf ab, mindestens 2000 talentierte Personen zur Rückkehr nach Taiwan zu bewegen, so Leo. Leo hob die Schlüsselposition Taiwans in der globalen Tech-Industrie hervor und verwies auf Taiwans rund 90% Marktanteil in der Halbleiterindustrie und mehr als 90% Marktanteil in der KI-Serverindustrie. Die Behörde für Gesundheitsförderung des Gesundheitsministeriums gab am Dienstag bekannt, dass sie die Altersgrenze für kostenlose jährliche Gesundheitsuntersuchungen ab diesem Monat auf 30 Jahre senken werde. Diese Änderung ist Teil der Bemühungen, die Häufigkeit chronischer Krankheiten durch frühzeitige Erkennung der wichtigsten Risikofaktoren zu verringern. Taiwan fördert seit 1995 präventive Gesundheitsdienste und bot zunächst alle 3 Jahre kostenlose Gesundheitsuntersuchungen für Personen zwischen 40 und 64 Jahren und jährlich für Personen ab 65 Jahren an. Da jedoch Risikofaktoren wie Bluthochdruck, hoher Blutzucker und hohe Blutfettwerte in der jüngeren Bevölkerung immer häufiger auftreten, weitet die Behörde das Angebot nun auch auf Personen im Alter von 30 bis 39 Jahren aus, die sich alle 5 Jahre untersuchen lassen können. Gesundheitsminister Chiu Tai-yuan betonte, dass diese Untersuchungen eine entscheidende Rolle beim Schutz der taiwanischen Bevölkerung vor chronischen Krankheiten gespielt hätten. Er wies auch darauf hin, dass die Initiative durch die Ausweitung der Altersgruppe und die Erkennung von Frühwarnzeichen zu einer Verbesserung der öffentlichen Gesundheit führen soll. Und damit kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan konnten am Dienstag eine technische Erholung verzeichnen und stiegen um etwa 300 Punkte, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung eingebrochen waren. Händler sagten, dass der Elektroniksektor die Gewinne im Vorfeld einer Investorenkonferenz des Chip-Herstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company anführte. So schloss der TAIX heute 309,19 Punkte oder 1,37% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 22.797,52 Punkten. Das Handelsvolumen lag am heutigen Dienstag bei 273 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 9 Milliarden Euro. Und zum Schluss der Wetterbericht. Heute war es im ganzen Land überwiegend sonnig mit nur gelegentlicher Bewölkung. Dabei blieb es landesweit trocken. Die Höchsttemperaturen erreichten im ganzen Land 21 bis 24 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 15. Januar 2025. Im ganzen Land kommt es bei deutlich niedrigeren Temperaturen zu starker Bewölkung und Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 16 Grad, in Zentral-Taiwan 18 bis 19 Grad und in Südtaiwan 19 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 14. Januar 2025.
Die Business News, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten.
BASF hat Jens Liebermann mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zum Geschäftsführer von BASF Taiwan ernannt. Das berichtete das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei am gestrigen Montag. Zusätzlich zu seinen neuen Aufgaben als Geschäftsführer der BASF Taiwan wird Jens Liebermann seine derzeitige Funktion als Vizepräsident Business Management Semiconductor Materials, Global Business Unit Electronics Materials, BASF weiterführen. Jens Liebermann begann seine Laufbahn bei BASF im Jahr 2007 im Unternehmensbereich Coatings mit dem Fokus auf Lösungen für Automobillacke. Im Laufe der Jahre hat er in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Business Management und Strategie umfangreiche Erfahrungen gesammelt, wie das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei schreibt. Danach war er für das Business Management von Metall Systems in der BASF Global Business Unit Electronic Materials verantwortlich. Seit 2020 ist Jens Liebermann als Vizepräsident für das globale Halbleitermaterialgeschäft von BASF verantwortlich. Sein Schwerpunkt liegt auf der Lieferung von hochreinen Einzelchemikalien und modernen chemischen Formulierungen für die Halbleiterindustrie. Er spielt auch eine führende Rolle bei der Strategieentwicklung und der organisatorischen Umstrukturierung des Geschäftsbereichs Elektronikmaterialien der BASF. Am heutigen Dienstag beginnt in Las Vegas die weltgrößte Technologiemesse CES 2025, an der 4000 Hersteller aus 150 Ländern teilnehmen. KI-Anwendungen werden im Mittelpunkt stehen, wobei der Schwerpunkt auf Innovationen in den Bereichen Robotik, Gesundheit und Transport liegt. Nvidia CEO Jensen Huang wird die Keynote halten und die Fortschritte bei den Grafikkarten der RTX 50-Serie, den humanoiden Robotern und der selbstfahrenden Technologie vorstellen. Forbes hebt die wichtigsten Trends hervor, wie zum Beispiel Agentic AI, Gesundheitstechnologie, tragbare Geräte und erweiterte Realität. Taiwanische Unternehmen, die eine zentrale Rolle in der globalen KI-Lieferkette spielen, nutzen diese Plattform, um ihre Kundenbeziehungen zu stärken. Obwohl OEM-Giganten wie Wistron, Quanta, Inventec und Compal keine Stände haben werden, werden ihre Führungskräfte anwesend sein, um über KI-gesteuerte Lösungen zu diskutieren, einschließlich intelligenter Fahrzeuge und Verbrauchertechnologie. Die CES 2025 verspricht, die wichtige Rolle Taiwans bei der Gestaltung der Zukunft der KI-gestützten Industrien zu unterstreichen. Taiwan verzeichnete im Jahr 2024 die zweithöchsten Exporte in seiner Geschichte im Wert von 475,07 Milliarden US-Dollar, nachdem es im Dezember den 14. Monat in Folge ein Exportwachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete. Laut dem Finanzministerium waren die Exporte im Dezember um 43,49 Milliarden US-Dollar höher als erwartet. Grund sei das stetige Wachstum der Weltwirtschaft, das dazu beitrug, die Nachfrage nach Produkten aus den Bereichen Hochleistungscomputer und künstliche Intelligenz aufrechtzuerhalten. Das Ministerium führte das starke Ergebnis im Dezember auf mehrere Schlüsselfaktoren zurück. Die traditionelle Hochsaison im vierten Quartal, das bevorstehende Mondneujahrsfest Ende Januar und einen Anstieg der Bestellungen bei taiwanischen Unternehmen im Vorfeld der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump in Anbetracht von Befürchtungen, dass dieser hohe Einfuhrzölle erheben werde. Nach den Business News geht es nun weiter mit den Schlagzeilen der Woche. Heute geht es um die Verhaftung des ehemaligen Taipeher Bürgermeisters Ke Wen-je und die Reaktionen darauf. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
Chobi Hui
und Ilong Huang. Ende Dezember hat die Staatsanwaltschaft gegen Ke Wen-je, den früheren Bürgermeister von Taipei und Vorsitzenden der Taiwan Volkspartei, und drei weitere Personen eine Anklage erhoben. Es geht um Bestechung und Veruntreuung von Geldern. Wir wollen heute über die Details der Anklage sprechen, wie die Reaktionen auf die Anklage aussehen und welche Folge dieser Fall für die Taiwan Volkspartei und Taiwans Demokratie haben könnte. Also wie gesagt, es geht hier um Bestechung und mögliche Veruntreuung. Ende des Jahres oder Mitte des letzten Jahres wurde Ke Wen-je verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt. Nach 4 Monaten wurde er gegen eine Kaution von 70 Millionen Taiwan-Dollar freigelassen, war dann aber tatsächlich nur ein paar Tage frei, aber jetzt wurde wieder entschieden dann, dass Kyrönce doch nicht freikommt, auch nicht gegen Zahlung von Kaution. Und jetzt sitzt er wieder weiterhin in Untersuchungshaft. Und die Staatsanwaltschaft fordert wegen Bestechung und Veruntreuung 28,5 Jahre Gefängnis, eine Gefängnisstrafe von 28,5 Jahren für Kyrönce. Also es geht hier um Bestechung. Er soll während seiner Zeit als Bürgermeister Bestechungsgelder in einem Sanierungsprojekt entgegengenommen haben. Und er ist ja auch als Präsidentschaftskandidat für die Präsidentschaftswahl 2024 angetreten. Und im Laufe dieses Wahlkampfes soll er eben Wahlgelder veruntreut haben. Kannst du ein paar Details noch sagen zu diesem Bestechungsvorwurf?
Ja, tatsächlich, im Jahr 2024 während der Wahlkampf hatte er viele Spende von seinen Unterstützern erhalten und diese Spende sollte eigentlich für Wahlkampf und anderen Sachen ausgegeben werden. Allerdings, er wurde verdächtigt, dass die Gelder auf seine eigene Tasche hingelegt hatte. Die Staatsanwaltschaft hat vermutet, dass er das Geld veruntreut hatte. Und dann in ein anderes Sanierungsprojekt, nämlich Co-Pacific City. Und in diesem Fall hat er wahrscheinlich gegen Bestechungsgelder den Bauunternehmen Sondergenehmigungen erteilen hat, sodass der Bauunternehmen viel mehr bauen dürften als eigentlich erlaubt. Und so man hat auch vermutet, dass er Bestechungsgeld entgegengenommen hatte. Allerdings bis jetzt hat man keine so plausible Beweise zum Lesen bekommen. In der Anklageschrift von mehr als 800 Seiten hat man nicht so viele richtige Beweise gelesen und daher diese Untersuchungshaft wird wahrscheinlich noch viel länger dauern. Und vor allen Dingen, Kyrönce ist nicht nur in diesen zwei Fällen, über die wir vorhin ernannt haben, verwickelt, sondern in weitere drei Fälle, also Bauprojekten, verwickelt. Und die Untersuchungen gegen diese drei Fälle hat gar noch nicht angefangen und daher man vermutete, dass Kyrönce wahrscheinlich das ganze Leben lang zuerst in Untersuchungshaft sitzen und dann später im Gefängnis. Also wie gesagt, die Staatsanwaltschaft hat wegen dieser zwei Fehler ihn schon eine Haftstrafe von 28,5 Jahren gefordert. Wenn die drei weiteren Fälle noch dazu kommen, dann müsste er noch lange Jahre im Gefängnis bleiben.
Mhm. Gut, das wäre jetzt auch schon eine Meldung wert und wir würden vielleicht auch darüber sprechen, aber es wäre dann, unter Umständen wäre es vielleicht nur ein Bestechungsfall eben eines Politikers, das eben ja öfter, wie es eben öfter mal vorkommt oder vorkommen kann. Aber dieser Fall wird jetzt hier nicht ohne Kontroverse aufgenommen. Und zwar hängt es tatsächlich davon ab, in welcher Partei man ist, ob man, oder sieht es zumindest eben aus, dass eben die, je nachdem in welche Partei man ist oder welche Partei man unterstützt, diese Anklage für sinnvoll hält oder für sinnlos oder beziehungsweise sogar als politische Verfolgung hält. Tatsächlich viele TPP-Anhänger, viele Anhänger von Kyrönce sehen diese Verfolgung oder diese Anklage gegen Kyrönce als politische Verfolgung durch die Regierung an und denken, die Regierung will damit ihre Gegner aus dem Weg räumen. Und tatsächlich gab es jetzt auch am vergangenen Samstag eine große Demonstration auf dem Chiang Kai-shek Memorial Hall, beziehungsweise in dieser Gegend oder eben dem Freiheitsplatz. Und nach Angaben der Organisationen sollen mehr als 50.000 Menschen an der Veranstaltung teilgenommen haben. Was waren da die Forderungen der Demonstranten oder welche Meinungen wurden da vorgebracht?
Ja, also tatsächlich viele Leute sind an dem Tag auf die Straße gegangen und dagegen protestiert. Und das war, wie gesagt, am vergangenen Samstag ein sehr kalter Tag, hat nur etwa 12 Grad Celsius und regnerisch und war schon wirklich sehr kalt für taiwanisches Verhältnis. Und trotzdem sind viele Menschen auf die Straße gegangen, um Ke Wen-se zu unterstützen. Allerdings, die Demonstranten sagten vor Ort nicht, dass die Ke Wen-se unterstützt, sondern überhaupt, die waren gegen die Justiz. Und zwar meinte, dass die Justiz jetzt nicht unabhängig genug ist und wurde immer manipuliert durch die Regierungspartei, DPP. Und zweitens meinen sie, dass der Schutz verfahrensrechtlicher Gerechtigkeit wurde nicht gewährleistet. Außerdem kritisieren die, dass das Prinzip der Vertraulichkeit der Ermittlung wurde jetzt verletzt und so. Überhaupt am vergangenen Samstag ist der Tag der Justiz. Man kritisierte, dass die Justiz jetzt nicht richtig durchgeführt werde und daher man ist ja da auf die Straße gegangen und forderte die DPP und DPP-Regierung auf diese Probleme zu achten und so. Aber natürlich weiß hier, dass die eigentlich dadurch Ke Wen-se unterstützen, um Druck auf die Regierung auszuüben. Das war eigentlich der Hauptsinn, aber überhaupt merkt man eigentlich, dass tatsächlich noch viele Leute auf die Straße gegangen sind und daher viele haben eigentlich vorher gedacht, dass die TPP irgendwann mal von der taiwanischen politischen Landschaft verschwinden werden. Allerdings, als man gesehen hatte, dass doch so viele Unterstützer auf die Straße kommen, dann dachte man, ja, das Ke Wen-se tatsächlich noch seinen Einfluss hat. Mhm. Und die TPP-Partei wird wahrscheinlich noch weiter fortsetzen. Zwar nicht mehr so mächtig wie vorher, aber wird wahrscheinlich noch überleben. Das denken manche politische Beobachter hier in Taiwan.
Ja, und während der Veranstaltung kamen tatsächlich nicht nur TPP-Anhänger oder Politiker zu Worte, sondern es zeigten sich auch Parlamentarier oder Abgeordnete der KMT, die andere große Oppositionspartei oder die größere Oppositionspartei. Und sie wollten auch hier ihre Unterstützung für die Demonstranten zum Ausdruck bringen. Und sie haben, oder einige von diesen KMT-Abgeordneten haben der DPP-Regierung vorgeworfen, dass sie das Justizsystem für ihre politischen Ziele missbrauchen. Und sie sagten auch, wenn die Regierung Ke jetzt verfolgt, dauert es nicht lange, bis dann eben auch diese KMT-Abgeordnete oder andere Abgeordnete ins Visier genommen werden. Und natürlich, ja, das blieb von der DPP nicht unbeantwortet. Der Fraktionsvorsitzende der DPP, Ke Jianming, der hat gesagt, diese ganze Veranstaltung der DPP sei lächerlich. Also hier scheinen sich durch diesen Fall die Gräben, die ja schon langsam aufgerissen wurden in den letzten Wochen, scheinen sich durch diesen Fall noch weiter zu vergrößern. Also wenn man vorher vielleicht gedacht hat, dass die TPP ja, wie du eben schon gesagt hast, am Ende ist jetzt durch diesen, wie es ja bei anderen kleineren Parteien, die für kurze Zeit eben für Aufsehen erregt haben, passiert ist, die sind ja dann auch durch solche Angelegenheiten und durch solche Vorkommnisse sind ja auch ganz schnell in Vergessenheit geraten. Und jetzt hier bei der TPP scheint es aber tatsächlich anders zu sein, jedenfalls bis jetzt, dass die halt ihre Anhänger sich dagegen aufbäumen oder gegen ein Verschwinden der Partei aufbäumen. Und da können wir vielleicht gleich mal darauf zu sprechen kommen, wie denn wie die Bevölkerung diesen Fall sieht insgesamt. Und auch, wie die weitere Entwicklung der politischen Landschaft hier aussieht dadurch.
In der letzten Zeit gab es einige Meinungsumfrage und eine Meinungsumfrage zufolge haben 56,4% der Befragten der Meinung, dass Ke Wen-se tatsächlich schuldig sein sollte. Also er sollte ja Bestechungsgeld eingenommen hatte. Das glaubt eigentlich die Mehrheit der Befragten. Nur 43% glauben, dass die Staatsanwaltschaft noch mehr Beweise vorlegen soll, um alle Leute davon zu überzeugen, dass Kowinze tatsächlich schuldig ist. Und überhaupt die TPP-Partei hat bei dieser Meinungsumfrage immer noch 10-11% Zustimmungsrate erhalten, während die Regierungspartei DPP 35% der Unterstützungsrate und die Kuomintang 22% der Unterstützungsrate. Das heißt, wenn die TPP und die Kuomintang in Zukunft weiter zusammenarbeiten, dann haben die eigentlich ein bisschen mehr Unterstützungsrate als die Regierungspartei DPP. Das bildet sich als eine Ausgleichskraft. Dann vielleicht wird in Zukunft in Taiwans politischer Landschaft immer noch eine DPP und eine Kuomintang plus TPP. Irgendwie dann zwei Lager wird dann in Zukunft auch so bleiben.
Hm. Wir sprechen ja immer über grünes Lager und ein blaues Lager. Auch in der Vergangenheit hatte die Kuomintang die eine oder andere Partei, die mit ihr zusammengearbeitet hat und damit das blaue Lager gebildet hat. Mal schauen, wie sich das mit der TPP weiterentwickelt, ob die tatsächlich sich weiter so, ja, 10-12% sind ja in dieser Situation gar nicht schlecht und als relativ neue Partei nicht schlecht. Und sehen, ob die das trotz dieses Vorkommnis mit Kowinze weiter aufrechterhalten kann, diese Zustimmungsrate. Tatsächlich sieht es ja auch nicht so aus, als wenn die sich jetzt hier geschlagen geben oder so. Die TPP macht ja auch Pläne jetzt für die Zukunft. Der Kowinze ist jetzt zurückgetreten und da soll es demnächst aber dann auch Wahlen geben. Also ist jetzt hier ein temporärer Parteivorsitzender, der Huang Guozhang. Aber demnächst im Februar soll ein neuer Vorsitzender gewählt werden.
Ja, genau. Und man sieht jetzt schon, dass die TPP-Partei wird wahrscheinlich Kowinzes Krise überleben. Wie lange, das wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall bis jetzt im solchen Talfall hatte die TPP immer noch 10-11% Zustimmungsrate. Das ist gar nicht schlecht. Mhm. Und es hat natürlich die Möglichkeit, dass diese Partei weiter florieren. Aber auf der anderen Seite, Kowinze hat wohl überhaupt keine Chance mehr, politisch was zu werden. 2014 hat er an der Taipei Bürgermeisterwahl teilgenommen und hat schnell diese Wahl gewonnen. Und dann, er hat seine Amtszeit einmal verlängert und dann 2024 an der Präsidentschaftswahl teilgenommen. Ich würde schon sagen, dass seine Präsidentschaft war eigentlich der Höhepunkt seiner politischen Karriere. Damals hat er mehr als 3,2 Millionen Wahlstimmen gewonnen und das macht etwa so 26% der Wahlstimmen aus. Und dass eine dritte Partei in Taiwan so viele Stimmen gewonnen hatte, war eigentlich das Einmalige, aber nach dem Auftauchen von vielen Skandalen oder dieser Anklagen hat Kowinze wohl wirklich gar keine Chance mehr, noch aufzustehen. Weil, wie gesagt, er muss sich dann vielleicht in den nächsten 20 Jahren immer mit diesen Vorwürfen oder diese Justizverfahren beschäftigen. Da hatte er wohl kaum noch Möglichkeiten, was zu werden.
Also es war ein rasanter Aufstieg und Fall, also von etwa 10 Jahren. Man hat ihn eben für eine der wichtigen neuen Kräfte hier gehalten. Und aber nach 10 Jahren, ja, ist seine politische Karriere schon zu Ende. Wir sind noch lange nicht am Ende mit hier bei RTI, aber für heute machen wir erstmal Schluss mit den Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon verabschieden sich
Chobi Hui
und Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war zum Abschluss des heutigen Programmes Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und mir, Ilong Huang. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International heute am Dienstag, den 14. Januar 2025. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder uns einfach nur einmal schreiben möchten, unsere E-Mail ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang.